Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen, hier ist wieder Auf die Zirbelnuss, der FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Die Christelle kann heute leider nicht, aber dafür habe ich heute wieder zwei super Gäste zum FCA-Talk dabei. Zum einen einen echten Schalker, den Detlef. Hallo Detlef.
Hallo.
Und den Amir. Hallo Amir.
Servus.
Und jetzt besprechen wir uns nochmal kurz und dann geht's gleich richtig los. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und da sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk. Ja, das war gestern kein so guter Tag für den FC Augsburg auf Schalke. Amir, du warst auf Schalke. Wie war es denn vor Ort?
Ja, war ernüchternd. Also generell super Tag. Hat Spaß gemacht, war seit langem wieder beim FCA-Spiel. Aber das war leider nicht so, wie ich es mir erwartet habe. Ich habe tatsächlich am Anfang schon so ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich sag mal, wenn der kleine FCA, so wie wir gerade noch immer noch so sind, in der großen Felddienstarena mit der lauten Musik und der Kulisse da aufläuft, das ist schon ziemlich, bekommt man schon immer wieder mal Gänsehaut. Und ich glaube, die Spieler haben sich vielleicht beeindrucken lassen davon, weil das war gestern eine super Stimmung. Und das war leider ein Spiel, wo sich alles gegen uns gewendet hat. Elfer verschossen, Bobadilla verloren. Und man muss auch wirklich neidlos anerkennen, dass Schalke das in den ersten 35 Minuten Weltklasse gemacht hat. Also da standen wir neben der Rolle und Schalke hat das relativ gut ausgenutzt. Also definitiv ein gebrauchter Tag gestern.
Ja, Detlef, also vor dem Spiel sahen ja die Vorzeichen eher so aus, dass Schalke wirklich doch ein bisschen bangen musste. Wie ging's dir vor dem Spiel?
Ich war warum auch immer relativ entspannt. Das wundert mich eigentlich auch, wie du es schon gesagt hast. Also Schalke hatte vor dem Spiel 4 Punkte auf Platz 16. Ich bin also einer, der nicht nach oben, sondern nach unten guckt. Das ist aber schon eine ganze Zeit lang so. Eigentlich die ganze Saison. Und das Entspannte war nach 3 Minuten natürlich dann noch viel größer, weil man 1-0 führt, dann geht's einem besser. Wobei, das war gegen Köln und gegen noch jemanden, gegen Hoffenheim quasi genauso. Nur kam dann nichts mehr. Und gegen den FCA war es am Sonntag dann, dass halt noch eine Menge kam. Und das stimmt mich fröhlich.
Ja, eigentlich hätte ja sogar noch was kommen müssen, weil eigentlich beim Stand vom 2-1 gab es dann sogar noch einen Elfmeter. Amir, wie hast du das im Stadion miterlebt, den Elfer?
Ich habe tatsächlich nochmal zu meinem Freund vorher noch gesagt, dass er den verschießen wird, weil wie gesagt, ich hatte schon den ganzen Tag das Gefühl, dass es heute irgendwie nichts wird, weil das gellende Five-Konzert vom Elfer, also da hat sich vielleicht beeindrucken lassen. Und hinter mir waren auch noch 3 Augsburger, die auch schon sagten, dass Verhaag eigentlich immer in dieselbe Ecke schießt. Und vielleicht hat sich Fährmann dann nochmal speziell darauf vorbereitet, dass Verhaag dann wieder links unten schießen wird. Und da kam es auch tatsächlich dazu und da hat er aber gut gehalten.
Ja, Detlef, ich glaube, du hast es auch nicht glauben können, dass Fährmann einen Elfmeter hält, so wie ich es, glaube ich, noch auf Twitter von dir gelesen habe.
Ja, ich habe zu meinen Kindern, die haben mit mir zusammengeguckt, gesagt, also Fährmann hat noch nie einen Elfmeter gehalten. Ich musste mich dann hinterher aufklären lassen, dass von den letzten 14 Elfmetern gegen Fährmann nur die Hälfte drin war. Also er muss schon einen gehalten haben, die waren nicht alle vorbei. Das habe ich aber so gar nicht im Kopf, im Hinterkopf gehabt. Ich habe gedacht, der verhakt, der hat, glaube ich, überhaupt bis gestern nur einen verschossen. Muss dann aber dazu sagen, der Elber war für mich relativ schwach geschossen. Also eigentlich so geschossen, wie man einen Elber nicht schießen darf. Nicht hart, halb hoch, also Ball für den Torwart. Wenn der in die richtige Ecke fällt, dann hat er den Ball normalerweise immer. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Andererseits habe ich Verhaag im ganzen Spiel nicht besonders gut gesehen. Ich weiß nicht, ob es die vielleicht besser gewesen wäre, wenn man einen anderen hätte schießen lassen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Wenn das Ding reingeht, steht es 2-1. Und dann wäre es wahrscheinlich zumindest ein bisschen enger geworden.
Ja, also Verhaag hat mir auf jeden Fall an dem Tag überhaupt nicht gefallen. War, glaube ich, an ein, zwei Toren mitbeteiligt. Und stand schon ziemlich neben sich. Hatte dann auch mit Schmid einen ähnlich schwachen Partner.
Oh Gott.
Und dann auch noch mit Katscher auch noch einen auf der Seite. Haben wir...
Ja, schrecklich.
Wie schlimm war es für dich im Stadion?
Schrecklich. Die gesamte rechte Seite. Also fängt bei Schmid an, den ich wirklich hoffentlich nie wiedersehen muss im FC. Es war wirklich erschreckend schwach. Da hätten ein Viertliga-Kicker das besser gemacht. Vor allem beim 0-2 gegen Choupo-Moting. Wie schwach der da im Zweikampf war. Das war unglaublich. Also hat einmal im Hintern gewackelt, war schon vorbei. Schmid hat einfach seinen Körper nicht reingestellt, schon vorbei. Und generell, ja, Schmid, das war wirklich schrecklich. Also da wieder, was der auf dem Platz wieder gemacht hat. Also, Kabinettstückchen hatte einfach keine Lust anscheinend, dass er auf dem Platz rumgegeistert hatte, gar keine Bindung zum Spiel, selbiges, auch Piffer Hart, den fand ich auch sehr, sehr schwach. Aber der ist ja generell diese Saison leider nicht so stark. Und und dann Katscher auch noch in der Innenverteidigung, auch ein Unsicherheitsfaktor Nummer 1. Den fand ich auch wirklich ziemlich schwach. Sehr schwacher Spielaufbau, sehr schwach in den Zweikämpfen. Im Kopfballspiel war der relativ solide, aber sonst sehr, sehr schwach. Sehr, sehr schwacher Auftritt der gesamten rechten Seite. Ja. Allen voran Schmid.
Und dann kommt noch oben drauf verschossener Elfmeter und dann auch noch Raul Bobadilla verletzt. Hast du schon irgendwas mitbekommen, was es vielleicht ist? Ist es hoffentlich bloß eine Prellung oder?
Tatsächlich nicht. Normalerweise gibt es ja immer wieder diese Wasserstandsmeldungen des Vereins, was es sein könnte, aber ich hoffe, dass es nicht zu schwer ist. Ich glaube auch, wie du, dass es eine Prellung ist, weil es im Grunde ja von dem Foul kam, von Hövedes, von daher müsste das eigentlich nichts Schlimmeres sein. Also ich schätze mal, die Bänder werden nicht betroffen sein, eventuell irgendwas, Mittelfußprellung oder sowas. Also schwerwiegender müsste es eigentlich nicht sein.
Ja, apropos Topstürmer, ja, Guido Burgstaller ist jetzt dann doch in Schalke angekommen, Detlef, oder?
Was heißt schon? Also der ist am ersten Tag angekommen, im ersten Spiel. Habe ich im Leben nicht mitgerechnet, dass jemand aus der zweiten Liga kommt, der da zwar jede Menge Tore gemacht hat, aber das ist halt normalerweise eine ganz andere Baustelle, ob ich in der zweiten Liga viele Tore schieße oder das halt in der ersten Liga mache. Aber er ist einfach Sturmtank ist es falsch, weil er ist ein spielender Stürmer, obwohl er eigentlich seine Tore meistens halt im 16er drinnen macht. Er läuft, er kämpft, läuft ständig die Innenverteidiger an oder den Aufbau machen sollen. Er rennt Lücken zu und steht trotzdem vorne relativ häufig da, wo ein Stürmer stehen muss. Wie zum Beispiel beim 1-0. Da sagte der Kommentator ja vor der Ecke, also Schalke hat in der ganzen Saison in der Bundesliga noch nicht ein Tor nach einer Ecke gemacht. So, das hatte sich dann auch erledigt. War einstudiert, wurde hinterher gesagt. Also es war tatsächlich so geplant, dass der Ball auf Choupo kommt, der den verlängern wollte, was er wohl irgendwie mit einer Haarlocke auch gemacht hat. Und Burgstaller steht halt am zweiten Pfosten und muss das Ding nur noch reindrücken. Wobei man sich dann fragen muss, irgendjemand sollte ihn doch eigentlich zumindest im Auge haben und decken. Und da war im Umkreis von 3 Metern war keiner mit einem gelben Trikot. Das war relativ schwach verteidigt, die Ecke, muss man mal so sagen.
Ja, Amir, also irgendwie, das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Spiel genauso, ja, dass der Top-Stürmer vom Gegner nicht irgendwie so der dritte Verteidiger oder so, der sowieso klein gewachsen ist, alleine steht, sondern der Top-Stürmer, der ja sogar noch relativ groß gewachsen ist, ja, komplett nur Seelen alleine bei einer Ecke steht.
Ja, das ist, also ich wollte noch ganz kurz was zu Burgstaller sagen. Ich glaube, Burgstaller hat eine relativ gute Tugend, nämlich das Malochen. Und so einer fehlt uns, glaube ich. Also Burgstaller reißt sich den Hintern auf und das gefällt mir so an ihm. Der gibt 110%, hat einfach Bock und ja, es ist halt das, was Schmied zum Beispiel nicht hat. Schmied ist zum Beispiel das genaue Gegenteil, ist ein Schönwetterfußballer. Und genau, das, was du gesagt hast, ja. Ja, leider ist es immer wieder so, dass unsere Spieler anscheinend geistig abwesend sind oder geistig ja nicht voll bei der Sache sind. Anders kann ich es mir jetzt leider nicht erklären, dass jetzt, wie Detlef schon sagte, Burgstaller ja Muttersehen allein da ist und anscheinend kein Spieler ihn gedeckt hat und ja die anderen dann überrascht waren, dass der Ball dahin kam und es einfach schwach ist, weil gegen Leipzig gab es schon ein Tor nach einer Ecke und ich glaube vorher auch noch einmal und das kann eigentlich so nicht weitergehen, weil ich hatte auch bei jeder Ecke ein relativ mulmiges Gefühl, weil ich wusste, dass da was passieren könnte, weil wir anscheinend relativ anfällig sind, weil die Mannschaft es einfach nicht schafft, in dem Raum die Gegner zu stellen.
Ja, hätte man eigentlich erwartet, dass das noch von Schuster so ein bisschen nachwirkt. Ja. Dass das eine der wenigen Dinge sind, die Schuster wirklich einstellt, hat die Standards, aber also genau, gegen Leipzig war es auf jeden Fall Katscher, der nicht beim Topstürmer gestanden ist und jetzt, keine Ahnung, hab's dann auch mal gar nicht mehr mitverfolgt, weil ich so deprimiert war vom 3-0.
Ich meine, dass es auch diesmal Katscher sein könnte. Also ich bleibe im Konjunktiv, aber ich glaube, dass es auch diesmal Katscher war oder Chor, einer von den beiden, glaube ich. Mhm.
Ich meine, der Ball wurde ja noch abgefälscht.
Ja,
also
ja,
nicht von nur Stabilis. Nicht nur, genau. Aber mein Gott, bei einer Ecke, da muss ich dabei sein.
Definitiv, ja.
Ich muss mit sowas irgendwo rechnen, dass der Ball da vorne irgendwie abgelenkt wird. Und vor allen Dingen, ich muss, wenn ich denn eine Mannverteidigung habe, ich weiß nicht, wie Augsburg normalerweise Standards verteidigt.
Gar nicht.
Beten und okay, offen. gar nicht ist schlecht. Ob im Raum oder auf den Mann, ich muss halt aufpassen. Und wenn ich das nicht tue, dann entstehen halt solche Situationen. Das ist in Augsburg so, das ist bei Schalke aber genauso. Das ist auch schon mehrfach in der Saison gewesen, dass du dich wirklich gefragt hast, wenn du auf der Tribüne oder auf dem Sofa sitzt, träumt der jetzt gerade oder was macht er? Ja, keine Ahnung. Aber wir Zuschauer haben es immer leicht, weil wir sehen es meistens aus einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich normalerweise ja von oben, egal ob jetzt Tribüne oder von Kameraperspektive. Aber so ein Spieler, eigentlich müssen die sich ja 90 Minuten lang konzentrieren und manchmal klappt das nicht. Wobei in der dritten oder vierten Minute ist das schon ziemlich heftig, wenn man da so ein bisschen abgeschaltet hat.
Ja, unglaublich. War wieder sehr bitter. So früh in Rückstand. Dann natürlich wieder die Ansage, ja, wir haben schon 15 Punkte nach Rückstand geholt. Ja. Dann, okay, es geht auch alles. Und dann so eine Gurke beim 3-0, wo Schmied überhaupt nicht in den Zweikampf reinkommt.
Oder nicht rein will.
Oder nicht rein will. Und halt körperlos verteidigt. Und dann 2-0 und dann denkst du, okay, es wird jetzt ein hartes Brett. Dann kriegst du den Elfmeter und denkst dir noch, okay, wenn wir jetzt das 2-1 machen, dann haben wir noch genügend Zeit für den Ausgleich irgendwann. Und dann geht der nicht rein und Bobadilla ist weg.
Und aber man muss auch sagen, Stafelidis hat noch sehr, sehr gute Freistoßmöglichkeit. Die hat Fährmann aber sehr gut pariert. Also das war es auch noch. Also generell solchen Tag leider. Also irgendwie, ja, war leider wirklich nicht unser Tag.
Also ich glaube, gefühlt von den Torschüssen waren wir gar nicht so weit weg von Schalke. Weil Schalke hat einfach die paar Chancen, die sie hatten, haben sie gemacht. Und dann sind sie recht häufig über die rechte Seite in den Strafraum reingekommen. Und wenn sie dann so reingekommen sind, dann war er auch automatisch drin.
Das war übrigens Absicht, dass über links gespielt wurde.
Ich habe gelesen, dass das angesagt wurde, oder?
Ja, es war auch auffällig, dass fast ausschließlich über die linke Angriffsseite gegangen wurde. Was jetzt nicht nicht vorauszusehen ist, weil Schalke hat zum ersten Mal im UEFA Cup, Europa League, gegen Gladbach wieder mit Viererkette, also 4-2-3-1 gespielt. Und jetzt halt gegen Augsburg wieder. Und da sind die Automatismen sind halt noch nicht da. Aber Schupo und der Seat, die ergänzen sich ganz gut. Und ich möchte noch eine kleine Lanze für den Schmied brechen. Wenn Schupo vor dir steht, du weißt nicht, was der Knabe macht als nächstes. Der macht die verrücktesten Sachen mit dem Ball und der kann das auch. Dass er den Ball jetzt einfach dran vorbeilegt, okay, das sieht blöd aus, aber der kann den Ball genauso gut irgendwie komisch um dich rumlegen oder er dribbelt auf der anderen Seite an dir vorbei, weil er kann mit dem Ball mit beiden Füßen umgehen. Und da ist es für den Verteidiger nicht so ganz einfach. Ich meine, es sieht blöd aus, sicher. Er legt den Ball vorbei und läuft einfach an Schmied vorbei. Aber das ist schon anderen passiert.
Ich verstehe deinen Standpunkt, aber ich glaube, das Problem war einfach beim Gegentor, dass Schmied dann einfach nicht einmal seinen Körper reingestellt hat. Also, ja, dass er definitiv irgendwie versucht hat zu verteidigen, aber dann irgendwann, als dann Schupo leicht an ihm vorbei war, er dann aufgehört hat, seinen Körper reinzustellen und das dann quasi nahtlos angenommen hat, dass dann Schupo an ihm vorbei ist und Schupo dann quasi Freifahrt hatte zur Grundlinie dann zurücklegen konnte, dass dann Schmied bei der Hälfte dann einfach abgebrochen hat und dann, ja.
Ja, das war irgendwie, hatte ich so den Eindruck, sowieso das Problem der Augsburger an dem Tag, dass sie, ich will nicht sagen aufgegeben haben relativ früh, aber sie haben die Zweikämpfe teilweise nicht zu Ende gespielt. Beim Eishockey würde man sagen, die haben die Checks nicht zu Ende gefahren.
Ja, also, ich hab dann noch parallel AIV noch geschaut. Da ging's mehr zur Sache.
Ja.
Ja, das war auch irgendwie, man hat dann auch dort, in der zweiten Hälfte hat Schalke eigentlich runtergedreht so ein bisschen, aber mit 3-0 im Rücken und irgendwie auch kein Bock mehr, ging dann auch nichts mehr. Ich glaube, der Einzige, der dann irgendwie noch richtig Bock hatte, war dann Teitel, der für Schmied dann gekommen ist.
Und ich fand Stafelidis hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also,
ja.
Er hat auch relativ viele gute Bälle gespielt.
Aber sonst mal irgendwie.
Also ich würde sagen, auch generell von der Mentalität fand ich Teigl auch gut. Also der hat wirklich Bock, wie du gesagt hast. Und das war einfach eine Sache, die ich bei Kuh zum Beispiel völlig vermisst habe. Also Schalke hat einen Burgstaller, der super macht, der dann wirklich 100% gibt und bei unseren Spielern war das teilweise 80-70% auch symptomatisch, als Leitner den Ball in der eigenen Hälfte hat und dann den Ball einfach an Gegner verloren hat. Sowas, da wirkt er einfach quasi abwesend. Oder eine andere Situation als Altintop zum Beispiel auch relativ oft den Ball in der Offensive hatte und dann er einfach keine Anspielmöglichkeiten hatte, weil die anderen nicht nachgerückt sind. Das sind einfach so Dinge, die im Grunde man machen muss in der Bundesliga, um dann offensiv wirklich was abzuliefern. Und das war teilweise gar nicht da, weil, wie gesagt, die Spieler nicht nachgelaufen sind und dann so mit Altintop die Anspielmöglichkeiten gefehlt haben und es dann wieder hinten herum ging. Also irgendwie war auch nicht der Wille da, jetzt die nötigen Meter zu machen.
Ja, irgendwie fand ich so. Also bis zum 2-0 hatte ich eigentlich noch ein sehr gutes Gefühl.
Ja.
Also ich hab mir dann irgendwie gemeint, ja, okay, nach einem blöden Standard kriegst du so ein Kacktor, aber ein Tor ist, das können wir irgendwie noch hinbiegen und solange Schalke über die anderen beiden Seiten, über die Mitte und über ihre rechte Seite und unsere linke Seite gekommen ist, ging's eigentlich. Und sind wir auch richtig gut gestanden, haben auch ein bisschen früh gestört, schön in die Konter reingekommen. Und da hatte ich schon so das Gefühl, ja, mei, da machen wir noch eins. Mit Bobadilla geht eh noch alles möglich. Und irgendwie ist es dann so in sich zusammengesackt über die eine Angriffsseite nur. Oder hast du noch irgendwelche anderen Spieler, die komplett eingebrochen sind, meiner
Meinung nach? Eigentlich fand die Aufstellung generell irgendwie ein bisschen seltsam. Also Danzo hat nicht gespielt, das fand ich sehr enttäuschend, weil Hype hin oder her, also das, was er gegen Leipzig abgeliefert hat, war in seinem ersten Bundesligaspiel, war sehr, sehr, sehr stark. Und dann war es leider ernüchternd, der Katscher zu sehen auf dem Aufstellungsbogen. Aber sonst Schmied, ich weiß jetzt nicht. Also war auch. Aber natürlich, wen soll er da sonst aufbieten?
Ja.
Da fehlen uns leider die Alternativen. Auch seit Jahren leider. Seit dem Abgang von Hahn ist da rechts leider ein Loch und bis jetzt konnte das nicht, bis jetzt gab es da noch keine guten Alternativen und generell, also irgendwie fehlt es da an Alternativen jetzt im Sturm, wo bei dir dann rausgehen musste und G dann kam, das war auch, ja. Ja. Ich höre jetzt auf, G runterzumachen, also da könnte ich jetzt auch nochmal länger ihn niedermachen, aber es war.
Ja,
das spiegelt unsere Situation gerade ganz gut wieder, dass wir dann Bobadilla raus muss und dann Dongwon und G reinkommt.
Ja, irgendwie Finn Bogason ist noch nicht ganz nah dran. Aber langsam, aber sicher kommt er. Jetzt, wenn Bobadilla jetzt länger verletzt wäre, hätte ich, glaube ich, jetzt so ein richtig schlechtes Gefühl ja. für uns. Ja, und in Schalke geht's jetzt ein bisschen wieder aufwärts. Unentschieden im Europapokal, da ist noch Möglichkeit weiterzukommen und jetzt aus der Gefahrenzone seid ihr jetzt in der Bundesliga auch wieder draußen. Wie schaut es aus auf Schalke gerade?
Also aus der Gefahrenzone raus, das unterschreibe ich auf gar keinen Fall. Der Abstand nach unten ist genau der gleiche wie vor dem Spieltag, weil,
ach so, stimmt, ja.
Weil der HSV und Wolfsburg auch beide gewonnen haben. Wolfsburg ziemlich überraschend in Leipzig. Der HSV ist so eine Wundertüte. 4 Punkte ist verdammt nicht viel Luft nach unten. Das einzig Gute ist, dass jetzt noch 2 dahinter gerutscht sind, hinter Schalke, nämlich Augsburg und Mainz. Das ist dann gut, wenn dann noch mehr dazwischen sind. Aber Ausruhen gibt's nicht. Und schon gar nicht, weil wir nächsten Donnerstag nach Gladbach fahren, um da weiterzukommen. Bin da sogar relativ guten Mutes, habe leider keine Karte bekommen, muss mir das im Fernsehen anschauen. Also beim Heimspiel gegen Gladbach war ich im Stadion und ich behaupte mal, das war doppelt so laut wie am Sonntag. Also was da abging, das habe ich schon relativ lange so nicht mehr miterlebt. Also die Mannschaft wurde wirklich in den letzten 20 Minuten nach vorne getrieben. Hatte genügend Chancen, um eigentlich das Spiel zu gewinnen, aber es hat halt nicht geklappt. Kommen wir halt in Gladbach weiter. 2-2 wird ja reichen.
Ja. Ich glaube, das wird was. Also ich finde, ich verfolge Schalke auch und glaube, dass es, wenn sie jetzt nicht aufhören, wie jetzt beim am Sonntag nach dem 3-0 ein bisschen Pause zu machen, wirklich durchgehen, noch versuchen, ihren Schuh runterzuspielen, dann bin ich mir auch sicher, dass Gladbach rausgekegelt wird, weil generell in der Euroleague finde ich S04 relativ stark und die haben sehr breiten Kader und wenn ein Choupo-Moting zum Beispiel einen guten Tag hat, dann hat auch Christensen von Gladbach auch keine Chance, weil Schalke in der Offensive wirklich sehr gut besetzt ist und wenn jetzt alle noch die Mentalität von Burgstaller hätten, dann bin ich mir sicher, dass Schalke am Donnerstag weiterkommen wird. Es ist halt abhängig, wie sie taktisch zum Beispiel spielen. Ich fand das 4-2-3-1 am Sonntag jetzt sehr gut und hoffe, dass sie auch am Donnerstag so spielen. Aber es ist natürlich auch gefährlich, dass wenn jetzt Schalke zum Beispiel zu überpowern würde, dass sie dann quasi zu übermotiviert dann ins Spiel reingehen würden und dann eine Klatsche kassieren würden. Also ich hoffe, dass sie da bodenständig bleiben und dann das spielen, was sie auch wirklich können. Und dann bin ich mir auch sicher, dass sie weiterkommen werden.
Sicher bin ich mir zwar nicht, aber ich bin da relativ guten Mutes. Also wie ich eben schon sagte, das Hinspiel hätte eigentlich schon gewonnen werden müssen. Ich glaube, die Schussstatistik war 20-5. Die Gladbacher machten für mich, was ich gestern gesehen habe, einen relativ müden Eindruck zum Schluss in Hamburg. Die haben die gleiche Belastung wie Schalke, haben ja auch im Pokal noch gespielt oder spielen immer noch im Pokal und sind jetzt seit 5 oder 6 Wochen, ist es glaube ich ständig englische Wochen und da muss man dann schon mal ordentlich durchwechseln. damit der ein oder andere mal eine Pause kriegt. Das hat Schalke zumindest versucht. Ich hoffe, dass die Luft jetzt noch ein bisschen reicht.
Ja, für Weinzierl aber dann schon. Also ich hatte zumindest das Gefühl, wenn wir jetzt gegen Schalke gewonnen hätten, dass es dann schon langsam eng für ihn geworden wäre. Weil dann Schalke jetzt wirklich nah an die Abstiegsplätze gerückt wäre irgendwie.
Also so ein Grundrauschen gibt's ja immer auf Schalke. Das dass man vielleicht mal, wenn man zwei Spiele hintereinander verliert, war es früher so, der Trainer war so gut wie weg. Okay. Jetzt hat man am Anfang der Saison diese 5 Spiele hintereinander verloren. Da habe ich dann schon gedacht, oh. aber es war Ruhe. Auch unter den Fans in vielen Foren oder unter Blogs oder so. Es war relative Ruhe. Und da dachte ich mir, das ist nicht mehr mein Schalke. Also, hallo? Unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies spricht nicht. Wird zwar ständig gepiesackt von der Presse, die Bild-Zeitung hat ja schon gefordert, dass er Machtwort spricht, er ist ruhig. Der sagt mit Sicherheit, also intern, was, dass er so komplett seinen Mund hält, das kann ich mir nicht vorstellen, aber er macht's halt nicht in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was der Heidel mit ihm angestellt hat, ob er irgendwas weiß, was Tönnies schaden kann oder keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach mal nur was auszuprobieren, nicht ständig alles über die Medien zu machen, sondern einfach mal in Ruhe zu arbeiten. Und ich glaube, dass Weinzierl selbst beim Ausscheiden aus der Europa League und einer Restsaison, die nicht ganz so toll läuft, relativ sicher am Sattel sitzt.
Okay, ich glaube, das braucht. Also bei uns hat er auch ziemlich schwach angefangen mit 9 Punkten in der Hinrunde und hat sich dann noch irgendwie reingegroovt über die nächsten beiden Saisons. Deswegen, wenn man ihm, glaube ich, Zeit gibt, dann kann er irgendwie eine Mannschaft schon gut formen. Und wie man jetzt gesehen hat, kann er sich auch anscheinend sehr gut auf den Gegner vorbereiten, weil ich glaube, das ist nicht doch auch ziemlich auf seinem Mist gewachsen, dass dann Schalke diese eine Schwäche so gut ausnutzen konnte.
Ja, er weiß natürlich auch, was er an Sead Kolasinac und dem Schupo hat. Die haben ja früher auch auf der Seite schon zusammengespielt. Das ist also nicht so, dass die jetzt zum ersten Mal da miteinander spielen, aber halt seit einer relativ langen Zeit mal wieder. Und die ergänzen sich auch gut, eigentlich dadurch, dass der Sead offensiver geworden ist als früher, sogar noch viel besser. Früher war das ein reiner Defensivspieler. Der hat sich 2 oder 3 Mal im Spiel nach vorne verirrt. Und seit er das gelernt hat, halt als Schalke mit der Dreier- bzw. Fünferkette gespielt hat, dass er mehr ein offensiver Mann ist als ein Verteidiger hinten, das hilft ihm. Der hat jetzt, glaube ich, 5 Vorlagen schon gegeben, direkte Torvorlagen, und hat selber, glaube ich, 2 Tore schon gemacht. Das ist für so einen Außenbahnspieler gar nicht mal so schlecht. Deshalb wollen ja viele haben, leider.
Ja, das sind die Probleme vom Erfolg. Ja gut, dann wünschen wir Schalke hoffentlich viel Erfolg im Europapokal und wir sprechen dann gleich über Leipzig. Danke Detlef, dass du bei uns zu Gast warst und viel Erfolg in den nächsten Spielen.
Gerne, ich wünsche dem FCA auch, dass es mit dem Klassenerhalt klappt, weil das ist euer Ziel und ich denke mal, das hat die Mannschaft auch drauf.
Okay, dann bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Und da sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk. Ja, das war jetzt kein so tolles Spiel gegen Schalke. Wir blicken jetzt aber nochmal eine Woche zurück auf ein Spiel, das eigentlich sehr gut für uns gelaufen ist. Zumindest deutlich über den Erwartungen, nämlich daheim gegen Leipzig. Das ging 2-2 aus und ich glaube, der Amir hat dann nicht nur das Ergebnis gefeiert. Amir, was hat dir denn am Spiel am meisten gefallen?
Ja, das Costa, eigentlich mein Lieblingsspieler, glaube ich, so ein Tor macht. War unglaublich. Also ich war nach dem Spiel tatsächlich 2 Tage lang heiser. Allein, weil ich fürs Costa so geschrien habe. Das war toll. Also endlich mal wieder eine Leistung, die wirklich stark war. Also sie haben gekämpft, sie haben jeder für den anderen gelaufen. Sie haben offensiv Hinteregger zum Beispiel beim Tor ist nachgelaufen. Gute Pässe gespielt, also richtig starkes Spiel. Also am Ende sogar unnötig, dass man dann nur einen Punkt geholt hat, weil tatsächlich war es teilweise, das 1-1 war jetzt nicht so doll verteidigt, gut 2-1 nach einer Ecke auch nicht so, aber da war tatsächlich sogar noch mehr drin und das waren diese grundpositiven FCA-Tugenden, die wir dann öfter auch einsetzen sollten.
Ja. Ja, Stavelidis hatte ja die Chance noch aufs 3-2. Also es war auch ein richtig, genau, richtig, richtig gutes Spiel von ihm. Ja, und noch ein anderer hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Kevin Danzo, was sagst du zu ihm?
Jawohl. Ja, unglaublich. Finde ich super. Also auch hier, ich wusste direkt schon an dem Tag, dass das was werden kann. Allein, dass Danzo dann gespielt hat oder in der Aufstellung stand. Weil ich glaube, sowas gibt der Mannschaft einen Ruck, wenn sie wissen, dass jetzt ein Top-Nachwuchsmann hinten spielt, der dann auch wo dann auch Leute wie Hinteregger oder Katscher auch wissen, dass sie ihm auch quasi etwas Orientierung geben müssen. Und ja, das ist, wie er das gelöst hat, war Weltklasse, also muss man sagen. Also es hat schon in der 12. Minute, glaube ich, mit der Grätsche angefangen, wo er dann, ja, risikoreich, es können auch ganz nach hinten laufen, aber das hat er wirklich top gemacht und war quasi ganz oft ein Fels in der Brandung und an dem Jungen werden wir, glaube ich, eine Freude haben. Also ich fand es auch sehr mutig, dass Baum ihn generell aufgestellt hat. Das ist nochmal ein sehr, sehr positives Zeichen an die Jugend.
Ja, ich fand es dann auch interessant, weil es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal diese Saison mit einer Dreierkette hinten war.
Ja.
Hat sich dann auch in den Toren eigentlich niedergeschlagen, weil dann Stavelidis sehr viel mehr Raum nach vorne eigentlich hatte, weil er weiß, dass noch hinten 3 stehen. Und genauso auch Hinteregger, der dann weiß, okay, wenn ich da jetzt rausrücke, sind immer noch 2 hinten zum Absichern. War eigentlich recht gut und man hat das Zentrum recht eng gemacht. Eigentlich, wenn man sich das so, wie sie da verteidigt haben anschauen, vor allem mit Danzo dann als rechten Innenverteidiger, hätte das ja eigentlich gegen Schalke eigentlich auch so spielen können, oder?
Ja, sehe ich genauso, aber ich muss auch sagen, gegen Leipzig war Verhaag nicht da und man muss auch leider sagen, dass Verhaag dann wirklich ein sehr, sehr großer Unsicherheitsfaktor gegen Schalke war, aber definitiv, also ich hätte mich auch gefreut, wenn wir gegen Schalke in einer Dreierkette gespielt hätten. Ich finde persönlich auch, dass diese Dreierkette jetzt mit Framberger rechts als rechter Außenverteidiger und Stavridis als linker Außenverteidiger, Hinteregger dann so und dann vielleicht Rauwele oder Spieler X, dass diese Verteidigung definitiv auch unsere zukünftige Verteidigung sein könnte, wenn jetzt Verhaag nicht mehr da ist. Und das finde ich auch sehr interessant, weil ich fand, die Ansätze im ersten Spiel mit einer Dreierkette waren taktisch und spielerisch sehr stark.
Ja, auch wieder richtig, richtig bitter. Framberger, der sowieso schon gewisse Historie hat mit Meniskus-Problemen, die anscheinend jetzt nicht super schlimm sind, aber schon so ein paar Wochen, wo wieder ausfällt, der Junge hat ja eigentlich gegen, ich hab's schon vergessen, er ist sein erstes Tor vorbereitet.
Gegen Wolfsburg.
Gegen Wolfsburg und schon richtig bitter, dass er früh raus musste.
Ja, wirkt für mich auch ein bisschen wie bei Sean Park, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Ist bei dem eigentlich genauso jetzt. Super Spieler eigentlich, aber leider eine sehr, sehr dicke Krankenakte. Also bei Parker ja auch. Leider jetzt wieder Nürnberg, wieder ein nächste Knieprobleme, nächste OP und ist eigentlich schade, weil solche Spieler sind wirklich sehr stark, auch Framberg, super Spieler, super Junge und das haben sie einfach wirklich nicht verdient. Und ich hoffe, dass es jetzt langfristig irgendwie noch hinbekommt mit den Verletzungen, dass er jetzt nicht Moravec 2.0 wird, weil dafür wäre er wirklich viel zu schade, weil das Talent, was er hat, das ist sehr, sehr groß und ich sehe ihn jetzt mittelfristig, kurzfristig und langfristig eigentlich als gute beziehungsweise sehr gute Alternative zu Paul Verhaag.
Ja, und dann, nachdem er verletzt raus ist, ist ja dann Teigl reingekommen.
Ja.
Und der hat gegen seine Ex-Kollegen ja eigentlich auch nicht so schlecht ausgesehen. Deswegen denkst du vielleicht, dass wenn jetzt Verhaag sich nicht langsam ein bisschen wieder zurückgroovt, dass Teigl vielleicht eine Alternative ist.
Es ist schwierig eigentlich. Also Teigl hat eine grundpositive Tugend und das ist die Schnelligkeit. Aber irgendwie ist das technisch wirklich sehr, sehr dünn. Und von der Einstellung her finde ich ihn top, aber ich weiß es nicht. Technisch scheint er jetzt sehr schwach zu sein und teilweise auch sehr ungestüm, wenn ich jetzt nochmal an das Pokalspiel gegen Bayern denke, was er da One Elva unnötig provoziert hat. Also muss er noch relativ viel lernen. Alternative könnte ich vielleicht Okorochi von der zweiten Mannschaft nennen. Den finde ich auch ganz gut, aber es gäbe ja noch Opare. Den gibt's ja auch noch.
Nee. Den Opare haben wir jetzt, glaube ich, endgültig abgegeben, oder?
Der ist zur Laie, glaube ich, noch. Zur Laie. Also
ja, okay, also das heißt, ab nächster Saison, ja gut, dann ist dann Framburg auch wieder fit,
genau.
Hoffentlich.
Deswegen, wobei der unser Chef-Scout ja noch gesagt hat, dass er wegen familiären Dingen gewechselt ist. Also ich schätze mal, das, was immer kolportiert wird, dass er disziplinlos ist und sowas, das meistens wahrscheinlich gar nicht stimmt, sondern dass er wirklich irgendwelchen familiären Problemen oder sowas hat und dann deshalb leider nach Frankreich gewechselt ist. Aber also gut, das war jetzt auch nicht so toll, was er da gespielt hat, muss man auch sagen.
Ich glaube, er hat ein, zwei gute Spiele gemacht und dann
abgesagt, ja.
Und dann ist er auch abgesagt. Ja, mal. Wie gesagt, Framberger hat mich in dem einen Spiel, wo er wirklich gut gespielt hat gegen Wolfsburg, sehr, sehr überrascht. Deswegen steckt da jetzt meine Hoffnung drin. Es ist ja auch jetzt dann unter der Woche auch einige Verträge gemacht worden mit Jugendspielern. Dann so gleich mal Profivertrag und Rieder und Richter. Da kommt aktuell doch einiges aus der Pipeline nach. Du hast ein bisschen mehr Auge als ich.
Ja, ich glaube, es war auch wichtig. Also vor allem dann so, wäre jetzt auslaufender Vertrag gewesen und super, dass sie das jetzt so schnell verlängert haben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt Leipzig zum Beispiel direkt Interesse gehabt könnte, weil der hat ja super gespielt und auch Rieder fand ich gegen Mainz gar nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Der war auch sehr zweikampfgierig. Bei Richter ist die Sache noch so, meiner Meinung nach, dass er physisch noch zulegen muss. Den fand ich bei den Testspielen in der Winterpause noch nicht so stark, da er körperlich definitiv noch zulegen muss. Aber sonst haben wir in der U19 auch noch so zwei, drei gute Spieler. Stanis zum Beispiel. Auch Lennart ist auch ganz gut. Und sonst auch der Torhüter Luca Nagel, den finde ich auch ganz ordentlich. Das gibt's gute Spieler. Ja, jetzt geht es nur noch darum, diese guten Spieler dann quasi in den Kader zu integrieren. Und ich glaube, das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, mit Baum haben wir einen Trainer, der das langfristig machen könnte.
Ja, mit Baum sprichst du es ja schon an. Also er hat jetzt, er hat sowieso schon, nachdem er zwei Spieler aus der Jugend spielen hat lassen mit Framberger und Rieder, schon beide überholt, Schuster und
ja.
Und mein Ziel, und sogar Luhukay. Weil Lurkai hatte ja auch bloß Hain.
Und Nebel, glaube ich, sogar noch.
Hatte Nebel wirklich ein Profispiel? Ich glaube nicht.
In der zweiten Liga, glaube ich, schon. Meine
letzte Verletzung. Doch, ja, genau. Aber stimmt, okay.
Tiede, weißt du noch, ob Tiede auch noch eins hatte? Der war auch, glaube ich, damals relativ hoch.
Der war auch nah dran. Nee, Moment, Tommy hat ja auch noch gespielt.
Stimmt, Tommy auch noch, ja.
Ja, Tommy kommt jetzt dann auch noch zurück.
Parker spielt auch top. Der spielt wirklich gut in Regensburg.
Ja, also es ist doch einiges. Ja, genau, Maurice Lamonas.
Aber langfristig. Ja, der nimmt es nicht auf Top. Das ist auch gut.
Genau, ja, langfristig auf jeden
Fall. Aber bei Malone ist, glaube ich, die Sache jetzt, U17 kann man noch nicht so stark beurteilen. Also, da bin ich gespannt, wie er sich langfristig durchsetzen wird. Weil bei Danso zum Beispiel wusste man schon sehr früh, dass er es packen wird. Und bei Malone bin ich dann auch etwas unsicher. Aber hat auch schon bei den Profis trainiert, glaube ich.
Wobei bei Danso, ich habe letztes Jahr bloß einmal in der U23 gesehen, da hat er Mittelstürmer gespielt.
Ja.
Dass er dann so geil eigentlich Innenverteidiger spielt, hat mich dann auch nochmal überrascht.
Also eigentlich
kompletter Allrounder.
Ja, ich glaube, der kann von Innenverteidiger bis Stürmer in der Mitte alles durchspielen. Und weil er hat auch wirklich ist ja quasi ein Bulle, also der hat einen relativ stabilen Körper.
Ja, das hatte ich mir eigentlich auch eher überlegt. Also, bei Schuster hätte ich eher erwartet, dass wenn er den dann so bringt, dass er ihn so, keine Ahnung, wenn wir liegen hinten mit einem Tor und er bringt ihn in der 80. Minute oder so nochmal als Brecher zum Kopfball reinmachen, aber dass er dann sein Debüt in der Innenverteidigung gibt, das muss man natürlich Baum auch hoch anrechnen, dass er so ein gewisses Risiko eigentlich auch eingegangen ist.
Definitiv, ja. Ich glaube, der hat in der Winterpause auch Innenverteidiger gespielt, aber da fand ich ihn ehrlich gesagt auch gar nicht so gut. Also ich habe ihn auch vorher eher auf der 6 gesehen als Staubsauger quasi, aber ja, gut gemacht, definitiv.
Ich glaube, diese beiden Freundschaftsspiele in der Winterpause, die habe ich beide gesehen. Es waren beide auch schwierig mit den Wechseln.
Ja, ja.
Deswegen. Also vor allem Marco Richter ist da, glaube ich, ein bisschen unter Wert verkauft worden, weil er so komisch reingekommen ist.
Mhm.
Deswegen muss man noch abwarten.
Ja.
Ich denke aber, dass Baum auf jeden Fall die Jungs immer mittrainieren lässt und dann schon immer ein Auge drauf hat, wen er bringen kann. Und der Erfolg gibt ihm recht. Also er hat bei den Jugendspielen auf jeden Fall keine Fehlgriffe. Eher dann, dass er dem einen oder anderen Hust, dann die eine oder andere Chance noch gibt.
Ja.
Also, das ist sehr gut, das hatte Weinzel auch. Weinzel hat dann auch sehr lange an manchen Spielern festgehalten, bis es dann gar nicht mehr gegangen ist.
Weinzel hatte ja immer diese Lieblingsspieler, die aber Schalke leider auch hat, aber bei Baum sehe ich das, glaube ich, so, das ist genauso wie bei Matosch mit Schmid. Man Reuter weiß, dass er wirklich nächsten Millionen Flop getätigt hat und versucht ihn irgendwie noch in die Mannschaft zu integrieren. Er hat irgendwie noch die Hoffnung, dass das irgendwas werden kann, aber es zeichnet sich ab, dass Schmid genauso ein Fehlgriff wie Matosch wird, weil er einfach gar keine Bindung hat zum Spiel, weil er einfach nicht ins System passt und weil Schmid. Der Jonathan Schmid, der bei Freiburg war, der ist meilenweit, ist Millionen Lichtjahre entfernt von dem, was er jetzt ist. Wenn ich mir auch die ganzen alten Videos von ihm anschaue. Also früher war der wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, aber wirklich traurig, was aus ihm passiert ist.
Okay, ich sehe es gerade. Er hat jetzt erst fünf. Doch, er hat auch ein paar Spiele schon gemacht. Aber jetzt gerade mal ein bisschen Pause gehabt und jetzt wieder so richtig schlecht. Also,
ja.
Puh, ja, mal schauen. Also ich hoffe, dass Baum da nicht so wie Weinzel ist, dass er da ewig dran festhält. Auch wenn der Chef-Scout ihm auf der Pelle rückt. Ja. Aber bei Usami sagt man ja auch nichts und Usami hat auch noch recht wenig Spiele auf dem Buckel. Sitzt da mit dem
Bus. Bei Schmid ist die Sache, ich finde, wenn er sich wenigstens den Hintern aufreißen würde, fände ich es gut, aber selbst das hat er ja nicht mal gezeigt. Also fand ich schon ein bisschen da abwarten. Also generell finde ich jetzt die Transfers im letzten Jahr waren jetzt nicht so prickelnd, muss man leider ehrlich sagen.
Ja, also das mit Hinteregger fand ich theoretisch okay. Es war halt der Zeitpunkt war so schlecht. Also in Innenverteidigerposition ist halt eine Position, wo du nicht so spät noch jemand dazu holen willst, wenn die Saison schon angefangen hat. Deswegen hat er bei mir auf jeden Fall immer auch die Hinrunde noch das im hatte ich das immer im Hinterkopf bei Hinteregger, dass er nicht die Vorbereitung mitgemacht hat. Was für
dafür ist es schon relativ gut.
Ja. Und jetzt hat er sich ein bisschen gerettet und definitiv dafür, dass er mit Janka und jetzt mit Katscher spielt,
ragt er eigentlich sogar noch. Dafür macht er es wirklich gut. Mit den beiden Nulpen da in der Innenverteidigung zu spielen, dafür macht er es wirklich gut. Aber ich glaube, die Sache ist bei Reuter, glaube ich, eher, dass er Masse statt Klasse verpflichtet. Also Djurdjic zum Beispiel. Also das sind Spieler, die sind halt jetzt nicht so doll. Also, da fände ich es lieber, wenn jetzt wie Schmied war ja prinzipiell gar nicht so ein schlechter Transfer, finde ich. Also hat er das getätigt, was ich von ihm einfordere, dass er wirklich statt jetzt zwei Spieler für jeweils 2 Millionen zu holen, hat er dann lieber einen Schmied für 5 Millionen geholt. Aber gut, dass dann Schmied auch sich so schlecht anstellt, hätte ich auch im Vorderreihen auch nicht gedacht.
Ja, vor allem, wenn man jetzt sieht, also gut, letzte Saison hat Bobadilla sehr viel rechts gespielt. Und wenn Finn Bogason fit wäre, wäre es vielleicht auch eine Option. Aber ich glaube, Tomi hätte gegen Schmied vielleicht sogar eine Chance.
Ja.
Wobei die Frage ist, also Tomi ist natürlich schon technisch sehr stark, aber das ist natürlich auch kein Hühne, sondern so ein bisschen Leichtgewicht. Glaubst du, dass das trotzdem dann bei ihm für die Bundesliga dann nächste Saison reichen wird?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist wirklich schwierig. Also Tommy wirkt in der dritten Liga wirklich viel zu gut für die dritte Liga. Aber gerade bei Dembélé zum Beispiel bei Dortmund sieht man, dass solche zierlichen Spieler reißen können. Also ich hoffe, dass es bei Tommy auch in diese Richtung geht, weil er wirklich technisch sehr, sehr feiner Spieler ist. Dass er ist ein sehr schussstarker Spieler und man muss, glaube ich, mit ihm taktisch und defensiv noch arbeiten. Aber auf der 10 könnte ich ihn zum Beispiel sehr gut sehen, dass er dann quasi als Kreativposten da unterwegs ist, weil er, glaube ich, auch ein relativ laufstarker Spieler ist. Aber Hauptsache kein Alting-Job mehr.
Ja, das ist ja auch gerade so ein bisschen der Umbruch. Ja. Mit Danzo dann in der Innenverteidigung, weil die Inge ja auch zwar jetzt dann langsam zurückkommt, aber ob der nochmal eine Saison spielt.
Ja, eben wollte ich gerade fragen, meinst du, dass jetzt Reuter noch mit Kaisen Bracker und Altintop und Vollner verlängern wird?
Also Vollner ist auf jeden Fall weg, denke ich. Altintop hat man, glaube ich, schon widerwillig 2 Jahre gegeben. Man wollte, glaube ich, bloß 1 Jahr machen und da hat er gesagt, ja, entweder ihr macht 2 oder ich gehe. Und es hat dann so vom Finanziellen her, glaube ich, gepasst. Weil, glaube ich, der auch nicht der Topverdiener ist, aber dafür hat er immer wieder seine Tore gemacht. Man ist halt ein bisschen stehen geblieben und ich habe, glaube ich, eigentlich schon gesagt, vor 2 Jahren oder so, dass man da schon einen Generationswechsel einläuten muss.
Definitiv,
ja. Aber dass jetzt der Generationswechsel aus der eigenen Jugend kommt, freut mich jetzt umso mehr, dass man dass wir jetzt 2 Jahre gelitten haben und das
leider
versucht haben mit Einkäufen. Ja.
Aber das sind gute Jungs. Also Ayeti, den darf man auch nicht vergessen, der ist auch sehr gerade bei St. Gallen sehr stark.
Ja, ich glaube, der Alderlachs.
Aber das ist halt auch die Frage.
Dass er jetzt, glaube ich, irgendeinen Preis gewonnen hat in der Schweiz oder so. Glaube ich, irgendeine Auszeichnung.
Weil er stimmt, also, gut glaub, spielt. Der spielt wirklich gut. Der spielt wirklich gerade relativ gut. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Reuter im Sommer noch erfahrenere Spieler holt, die jetzt von der Qualität her etwas über Altintop zum Beispiel anzusiedeln sind. Aber ja, weiß nicht, also grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht, jetzt einen erfahrenen Zehner zu spielen wie mit Altintop, aber in der Praxis ist das leider wirklich ziemlich mau. Und ich könnte mir aber trotzdem relativ gut vorstellen, dass man dann vielleicht einen erfahrenen Zehner hat und dann rechts Tommy, links Spieler X und dann vorne Bobadilla und Finn Bogas und oder so in die Richtung. Das ist dann quasi auf den Außen junge Spieler, so ein Richter kann auf Außen spielen, Tommy kann auf Außen spielen, aber man muss definitiv noch einen erfahrenen Mann holen, der dann quasi den Jungen den Weg ebnen kann. Wen wir auch nicht vergessen dürfen, ist Kayubi, den wollte ich gerade schon ansprechen.
Ja, was sagst du dazu? Das war ein bisschen viel Gewedel im Blätterwald mit der Story mit Brasilien. Ist heißer als gekocht wird oder ist es doch ein bisschen besorgniserregend?
Also ich glaube sogar, also ich mag Kayubi sehr, aber ich glaube, er wird nicht mehr spielen können. Also ich glaube, das sagen viele zurzeit irgendwie mit der Hand vom Mund, aber ich glaube, indirekt wollen die jetzt nicht sagen, aber ich glaube, Kayubi hat sich, glaube ich, so schwer verletzt, dass er zum einen nie wieder auf dem Niveau sein wird, auf dem er, glaube ich, vor eineinhalb Saisons, einer Saison generell war, und zum anderen er, glaube ich, generell glücklich sein muss, wenn er überhaupt jemals wieder spielen kann. Frankfurt hat das gerade mit Bamba Andersson so, der fehlt jetzt seit 2 Jahren und wäre schade, weil Kayubi war eigentlich ein Spieler, der sich immer voll mit dem Verein identifiziert hat, und aber ich glaube, bei ihm wird es wirklich, wirklich schwierig, ob er jemals wieder gegen den Ball treten kann.
Okay, doch so schlimm mit der Knorpelverletzung. Ja, sie haben da damals gemeint, ja, also wenn man es nicht früher erkannt hätte, dann wäre es auf jeden Fall vorbei gewesen.
Ja.
Und anscheinend, okay.
War ja auch so, im Grunde hat man gesagt, ja, vor der Winterpause, dann kurz nach der Winterpause, und hat man jetzt 2-3 Monate gar nichts mehr gehört. Und ich glaube, das ist ein relativ besorgniserregendes Zeichen dann. Also ich würde ihm genug Zeit geben, aber ich glaube, ich schätze mal, die nächste Periode wird dann sein bis zur Sommerpause und dann bis zur nächsten Winterpause. Und irgendwann merkt man, dass das vermutlich nicht mehr klappen wird. Wobei ich ihm alles Gute wünsche.
Okay. Oh Gott. Naja, das ist natürlich nicht so toll. Ja, und Daniel Bayer mit der Achillessehne.
Ja.
Da war da eigentlich, hat man gemeint, er ist wieder fit und dann gleich wieder raus, und dann jetzt fehlt er auch schon wieder länger.
4 Jahre lang durchgehend nicht verletzt und dann jetzt auf einmal schwierigere Verletzung. Aber es soll er lieber fit werden, also.
Weil vor allem bei ihm würde, glaube ich, das sogar entgegenkommen mit der Dreierkette, weil bei der Dreierkette brauchst du ja eigentlich immer einen Sechser, der mit dem Rücken zum Gegner steht.
Ja.
Und der nicht unbedingt schnell nach vorne umdrehen muss, was genau Bayer entgegenkommen würde.
Definitiv, also ich glaube, das wäre eigentlich ganz gut. Also Bayer ist ja ein sehr kreativer Spieler, und da fände ich es eigentlich ganz interessant, dass er dann quasi mal einen Sechser hat, der dann die Bälle wirklich spielen kann und verteilen kann, und dann auf Außen dann ich rechne jetzt einfach mal mit Framberger dann einen Spieler hat, der dann auch offensiv relativ gut ist, mit Stafelidis auch, und generell, wenn man dann jetzt noch Kuh hätte, der dann auch auf der 10 potenziell wirklich ein guter Spieler ist, das fände ich eigentlich in der Theorie sehr spannend.
Okay, dann halt also Kuh, dann noch einen zweiten Zehner ja eigentlich in dem System, oder? Nee, dann ist ja noch Bobadilla dabei und Finn Bogason.
Das wäre also, dann wenn wir jetzt dann kracht's. Pauschal können wir jetzt sagen, Fünferkette und dann Bayer auf der 6.
Kuh als Verteiler.
Und da wären wir bei 7, genau, Kuh als Verteiler, bei 8, Bobadilla und, ja, oder mit 2 Sechsern, einem 10er und 2 Angreifern, das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ja,
und dann auf der 6 dann Mora weg und Bayer, weil ich sagen muss, ja, Mora weg hat das gegen Leipzig auch sehr gut gemacht, fand ich, war ich überrascht. Ja, weil den fand ich wirklich gut.
Ja, ich finde eigentlich, so, wenn er gut beieinander ist, hat er erstens seine Zweikampfstärke und wirklich so ein bisschen das Auge dafür, dass er ihn einfach bloß rausspitzeln kann, den Ball.
Ja.
Und dann, dass er den auch noch gut an den Mann bringen kann. Also sollte Altintop gehen, wäre er vielleicht sogar auch so eine gute Alternative, vor allem wenn man sich dann noch ein bisschen defensiveren Touch wünscht, weil ja eigentlich alle nach hinten arbeiten sollen dann noch. Deswegen, ja, hoffentlich bleibt er
mal fit. Ja, ich hoffe auch. Also prinzipiell ein sehr guter Spieler, aber es ist halt schwierig, immer mit ihm zu planen, leider. Weil er dann meistens, ich sag mal, 4-5 Spiele spielt und dann verletzt ist, muss man leider sagen, und dann erst wieder in den Spielfluss kommen kann. Also er hat einfach keinen konstanten Spielfluss und das seit 2-3 Jahren. Und ich glaube, wenn Jan Moravec wirklich durchgehend fit wäre, dann wäre er ein sehr, sehr guter Spieler. Aber er hat leider diese sehr anfälligen Muskeln, ich formuliere es mal sehr vorsichtig. Und ja, von daher hoffen wir nur, dass es irgendwie kein Sean Parker 2.0 wird.
Ja, also schwierig und Zukunft ist das richtige Stichwort, weil ja. Wir haben jetzt Freiburg vor der Tür und da sprechen wir dann noch kurz abschließend drüber. Bleibt dran. Wir.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, da sind wir wieder mit auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, jetzt haben wir gegen Schalke verloren und dann gleich als nächstes daheim gegen Freiburg. Ganz schwieriges Brett. Freiburg liegt jetzt auch nicht so richtig. Armin, was rechnest du dir aus?
Ja, Freiburg ist ja im Grunde leider Mainz 2.0, muss man leider sagen. Und da, ja, das ist wirklich, wieder 1-1 gegen Hoffenheim gespielt, das ist auch ziemlich stark. Es wird leider, glaube ich, eine Niederlage, sofern der Trainer sich jetzt irgendwie nicht doch was einfallen lässt und die Mannschaft wieder ein bisschen mehr Kampf zeigt. Aber ja, ich hoffe, dass sie wenigstens gut spielen, weil wenn sie sich dann auch wenigstens Mühe geben und dann verlieren, das ist ja eine andere Sache, als wenn sie dann einfach wie gegen Schalke ohne Kampf dann verlieren. Aber ich glaube, das wird knapp.
Ja, es ist wenigstens wieder daheim. Also gegen Leipzig war einer der großen Pluspunkte, dass jetzt mal wieder Stimmung im Stadion war. Hat man das im Fernsehen dann auch mitbekommen, oder?
Definitiv. Also ich glaube, endlich mal wieder, weil letzten paar Spiele diese Saison, oder generell die Saison ist ein bisschen, da fehlt oft noch die Unterstützung, aber gegen Leipzig war das wirklich stark. Auch am Ende, wo die Mannschaft dann noch versucht hat, das 3-2 erzielen, fand ich, gab es eine sehr, 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 sehr große Unterstützung der Fans und von daher hoffe ich, dass sie auch gegen Freiburg da anknüpfen. Aber da, man muss auch sagen, die Atmosphäre vom Leipzig-Spiel war auch besonders, also Freitagabendspiel generell dann gegen Leipzig. Das war schon ganz interessant, aber ich hoffe, dass die Fans dann jetzt beim in Anführungszeichen normalen Spiel jetzt auch die Mannschaft anfeuern.
Okay, ja, ich hoffe es auch. Ich bin auf jeden Fall wieder im Stadion.
Das ist gut.
Was tippst du so?
Ja, hoffentlich kein Schmied. Das wäre schon mal die Hauptsache. Dann kann ich das Spiel auch genießen und sonst ganz optimistisch ein 1-1.
Okay. Ich bin super optimistisch und ich tippe auf ein 1-2. Also ohne Gegentor geht's mittlerweile gar nicht mehr, aber ich hoffe einfach, dass nochmal Stafelidis, nochmal Hinterhecker irgendwie treffen.
Ja, noch ein Stafelitor wäre natürlich Weltklasse.
Ja, wobei da wird's dann auch schon wieder gefährlich. Starke Linksverteidiger.
Ja.
Aber egal.
Die Geschichte kennen wir.
Ja, na gut, wenn's nochmal ein paar Millionen wären. muss es sein.
Jawohl.
Okay. Ja, dann drücken wir mal die Daumen gegen Freiburg und dass es halb so schlimm wird. Und ja. Wir hören uns dann.
Ach, also das wuppen wir schon irgendwie.
Ja. Und wir hören uns dann hoffentlich demnächst wieder, wenn es wieder heißt. Auf die Zirbelnuss.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Karat Gold 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise, unter anderem von Weltmeister Benedikt Hövedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.